Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer wundervollen Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit Katrin Jakob
und Kim Seidler. Boah, das haben wir noch nie gemacht, ne? So boxtechnisch in den Ring gestiegen. Wir sind in der Folge 49, 49ers sozusagen. Ich habe das neulich meiner Mutter erzählt und sie sagte, wie bitte, wie viele Folgen habt ihr schon? Oh Gott, ey Kind, ich habe nur 2 davon gehört. Und ich so, jetzt hau mal rein, jetzt musst du die anderen aber auch noch hören. Der obligatorische Hinweis, am Anfang natürlich auch wieder.
Genau.
Wir sind stets bemüht, recherchieren und wir kriegen dann auch bisweilen zu Recht von euch einen auf den Deckel, wenn es heißt, das war aber nicht richtig und da habt ihr euch in der Jahreszahl vertan. Und
dafür lieben wir euch, weil wir sind über jedes konstruktive Feedback dankbar und jede Kritik auch, wenn ihr, und die eine Kritik fand ich besonders süß, auch beim Apple Podcast, wo sie eine Person, glaube ich, meinte, also es ist manchmal echt mangelhaft, wie ihr recherchiert, aber könnt ihr nochmal die und die Person vorstellen? Und dann denke ich, ja, du hast ja recht. Ne? Wir machen deswegen ja auch immer diesen obligatorischen Einspieler, weil manchmal, wo du dann irgendwie sagst, scheiße, ich habe nur eine halbe Stunde mich vorzubereiten, kriegen wir es irgendwie hin? Und dann recherchieren wir irgendwie schnell nochmal beide zusammen, aber teilweise, wir machen es halt wirklich ehrenamtlich und wir haben einfach tierisch Bock drauf, wir machen es privat und wir lieben Julian auch immer dafür, dass er bei uns ist und
reingerätscht.
Genau, dass wir das sozusagen, dass wir unser Studio im Office missbrauchen dürfen, häufiger mal für unser Privatvergnügen.
Gerne.
Ach, das und ist so eine Wirt. Sonore, tiefe, männliche Stimme dazwischen. Ja, genau. Das muss auch manchmal sein.
Und auch Wirt und Konstantin, die uns echt häufiger dann auch mal mit Rat und Tat beiseite stehen. Letztens habe ich auch irgendwas mitgeteilt, wo sie meinten, willst du das echt öffentlich kundtun? Das kann echt Ärger geben. Und dann dachte ich, ist einfach auch nicht gut recherchiert. Ich lasse es dann mal sein.
Ja, es tut mir dann persönlich auch immer so ein bisschen weh, wenn ich feststelle, oh Gott, ich bin der Frau einfach nicht gerecht geworden oder ich habe irgendwas gesagt, was wirklich unangemessen war. Hannah Arendt haben wir drüber gesprochen. Das werde ich jetzt in Zukunft sein lassen. Andersrum, man kann es auch nicht allen recht machen. Und man wird den Frauen auch einfach nicht gerecht. Ich habe jetzt eine halbe Stunde dir Trommelwirbel und Tusch Florence Nightingale vorzustellen.
Oh, Hammer.
Die in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden wäre, nämlich am 12. Mai. Und anlässlich ihrer Geburt wird jedes Jahr der Tag der Pflege gefeiert, weil sie kann man sagen, das Pflegewesen im 19. Jahrhundert wirklich revolutioniert hat. Und ich weiß jetzt schon, also diese Frau hat einen Wikipedia-Eintrag, der seinesgleichen von der Länge her sucht. Und ich glaube, bisher hatten wir noch keine Frau, außer vielleicht Angela Merkel, die so einen langen, die so einen langen Eintrag hatte.
Und ich hoffe, wichtig zu aktuellen Zeiten, wie lange nicht mehr. Ne? Gerade zu Zeiten von Corona wird ja dann auch bewusst, was Pflege leistet und wo unser System vielleicht auch noch ausbaufähig ist.
Und die Pflege hat ja auch damals sowieso schon, ne, als Florence anfing, sich dem Ganzen zu widmen, auch auf einem sehr hohen Niveau, schon damals einen ganz miesen Ruf gehabt. Auch die Repräsentanten derselben Zunft waren meistens auch gar nicht richtig ausgebildet. Man hat die Kranken zu Hause gepflegt und selbst heute, ne, in Zeiten, wo es auch so großartige Ausbildung gibt, ne, ist es unfassbar, wie wenig auch da an Bezahlung diesen Menschen zugutekommt, die dafür sorgen, dass Menschen wieder gesund werden. Also das ist hoffentlich eines der Dinge, die diese Krise mit hervorbringt, dass der Pflege und den Personen dahinter da ein bisschen mehr Ansehen gebührt.
In der damaligen Zeit, also im 19. Jahrhundert, ne, Mitte 1850 wahrscheinlich, oder zumindest in der Zeit, wo sie ja sich um die pflegerische, um die Pflegetheorien, also ihre Schriften gelten ja als die Gründungsschriften der Pflegetheorie, das war mir gar nicht bewusst, galt es ja damals so, dass es ja nur Ärzte gab. Und das war's, ne? Und ja, deswegen genau. Hat man sie nach Hause geschickt und die letzten Endes musste die Familie sich dann halt um die Pflege kümmern.
Naja, Zimmermädchen oder Hausfrauen oder Gouvernanten, die man da hatte, denen wurde dann gesagt, hier, mach mal so, ne? Und die waren gar nicht ausgebildet. Genau so ist das. Ganz großen Dank natürlich auch nochmal an Daniel, der uns diese Frau vorgeschlagen hat. Der meinte so,
welcher
also jetzt
Daniel?
Corona. Ach so, Daniel, mein Bruder.
Ich dachte, okay.
The Daniel ist schon etabliert und bekannt.
Okay, wir nennen jetzt immer The Daniel.
The Daniel, genau. Danke, Daniel, dass du uns die Florence da nochmal reingereicht hast, denke ich auch in diesen Zeiten. Oder wir waren uns einig, Kim und ich, dass das definitiv jetzt noch vor Clara Zetkin, die ich auch definitiv noch vorstellen möchte, nehmen. Oh Gott, es sind so viele andere. Aber gut, ich fange jetzt einfach mal an. Die cool. Florence war nicht nur Krankenschwester, also sie wird, ne, lapidar könnte man sagen, sie war eine Krankenschwester, ja, aber sie war halt auch weit mehr als das, wie du gerade sagtest, ne, die Begründerin des modernen Krankenwesens und auch das systematisch anzugehen und auch die Art und Weise, wie sie Pflege begriffen hat, ne, also sie hat das wirklich als Berufung gesehen, sie kam aus einer sehr gut betuchten, unglaublich gebildeten Familie, hat eine großartige Ausbildung genossen und ihr war es einfach ein Bedürfnis, Menschen zu helfen, also Kranke zu pflegen. Und sie ist auch Statistikerin, also sie hat sich sehr viel, warum es dann dazu kam, dass, Achtung, da kommt wieder ein Cliffhanger, haha, warum sie sich dann auch den Zahlen so zugewendet hat, dazu komme ich später noch. Eingangs okay. möchte ich noch gleich ein Zitat von ihr vorlesen, was auch so ein bisschen zeigt und darüber aussagt, wie sie Pflege begriffen hat. Und zwar, Krankenpflege ist keine Ferienarbeit. Sie ist eine Kunst und fordert, wenn sie Kunst werden soll, eine ebenso große Hingabe, eine ebenso große Vorbereitung wie das Werk eines Malers oder Bildhauers. Denn was bedeutet die Arbeit an toter Leinwand oder kaltem Marmor im Vergleich zu der am lebendigen Körper, dem Tempel für den Geist Gottes? Also man sieht schon, ne, sie fühlte sich
shit.
Berufen. Das klingt auch sehr poetisch, ne, finde ich. Also
sehr.
Von daher, ja.
Was für eine knaller Frau. Sie ist ja auch hier, ich bin jetzt gerade im Wikipedia-Eintrag, shame on me. Aber hier ist so ein Satz, die mathematisch begabte Nightingale gilt außerdem als Pionierin der visuellen Veranschaulichung von Zusammenhängen in der Statistik.
Genau.
Das ist ja so ein Alles-Asser.
Ja, also ihr müsst euch unbedingt mal dieses Kuchendiagramm anschauen, was sie kreiert hat. Dazu komme ich gleich nochmal, wie sie dazu kam, Dinge super zu veranschaulichen, ne? Und auch das gut zu erklären und auch Worte zu finden für ihr Gegenüber. Ne? Also das ist ihr wirklich auch zuzuschreiben. Eine sehr umtriebige Frau, die allerdings die Hälfte ihres Lebens mehr oder weniger im Bett lag, weil sie sich angesteckt hat mit einem Virus. Aber dazu komme ich auch gleich.
Also okay, diese Folge. Geboren ist sie erstmal. Wir fangen mal mit der Kindheit an.
Ja,
so wie wir es immer machen.
200 Jahre alt. Ne, sie ist 1820 in Florenz geboren. Man kann eins zu eins zusammenzählen, wie dann ihr Vorname zustande kam. Und zwar waren ihre Eltern auf ihrer Hochzeitsreise unterwegs und durch ganz Europa. Die waren sehr, sehr gut betuchte Menschen. Mutter Fanny, Vater William Edward Nightingale. Die Mutter stammte aus einer sehr liberalen Familie und der Vater, der hat ein beträchtliches Vermögen geerbt. Also die waren gut beisammen mit allem und haben sich wirklich auch sehr geliebt und waren dann ziemlich lange auf Hochzeitsreise. Und auf dieser Hochzeitsreise ist zunächst ihre ältere Schwester geboren in Neapel. Und wenig später dann sie in Florenz, entsprechend dann auch die Namensgebung für die beiden Töchter. Genau. Wow.
Mhm. Sehr kreativ für die damalige Zeit, oder war das schon damals so? Nee, ne?
Naja, definitiv. Wir befinden uns ja schon im 19. Jahrhundert, ne? Und also Vater und Mutter waren sehr darauf erpicht, dass die Kinder auch, also die waren sehr liberal, offen, ne? Und haben entsprechend ihre Mädchen auch so erzogen. Interessanterweise war es dann allerdings so, ne, wir sind im viktorianischen Zeitalter, dass sie dann auch der Florence gesagt haben, hey, Bildung, alles ganz super, aber du musst dann auch später mal heiraten und du musst eine Familie gründen. Und das hat der Florence überhaupt nicht geschmeckt. Ganz im Gegenteil, die wollte da eigentlich gar nichts von wissen. Das war ganz interessant zu lesen. Ich habe irgendwo mal auch noch gelesen, sie liebte die Krankenpflege und hasste Familie, beziehungsweise war eigentlich auch eher so gerne für sich, was gar nicht so jetzt zu dieser Krankenpflege passt irgendwie. Ne? Sie wollte dann für andere da sein, gar keine Frage, aber sie wollte keine eigene Familie gründen und ließ auch da einen, den Herrn Richard Monckton Milnes, so ein Baron, der ging da bei denen ein und aus. Übrigens auch Ada Lovelace habe ich gehört, dass sie da bei denen auch mal, genau, die hatten auch immer da wahnsinnig viel Gäste da bei sich zu Hause. Aber der Typ wollte sie heiraten. Das war ein, wie sein Wikipedia-Eintrag sagt, ein britischer Literat, Mäzen, Politiker und, Achtung, Sammler erotischer Literatur, was ich eine ganz nette Anekdote finde. Der hat dann gesagt, Florence, willst du mich heiraten? Und sie so, nee, ich möchte gerne Kranke pflegen. So, und so kam es dann auch. Ich versuche es mal einigermaßen kurz zu machen. Also die Eltern waren komplett dagegen. Die haben gesagt, sag mal, guck dir mal an, das da, du, also erstens mal Krankenwesen, und das war ja total in den Kinderschuhen in Europa. Also
und es hatte ja auch ein schlechtes Ansehen zu damaliger Zeit. Genau. Ne? Genau. Also im 19. Jahrhundert waren das ja eher so ehemalige Dienstboten oder Witwen, ne? Die anderweitig keine Anstellung fanden und gezwungen waren, sich ihr Brot durch diese
Ordensschwestern,
Arbeit.
Ordensschwestern auch, genau. Das war in Europa, also auf dem Festland Europa, war das schon ein bisschen weiter. Also war die Krankenpflege schon wesentlich etablierter. Vor allem auch eben, was so durch Ordensschwestern anging. Ne? Das war dann eher so christlich, in Anführungsstrichen, aufgehangen. Auf der Insel war das noch in den Kinderschuhen. Und die Eltern sagten, das kommt gar nicht in die Tüte. Also du machst hier schön einen auf, klar, gute Bildung. Und der Vater hat die beiden Mädchen auch unterrichtet. Und die war total begabt, die Florence. Die konnte relativ früh 3, 4, 5 Sprachen, ich übertreibe, aber war total sprachlich begabt und gleichermaßen auch sehr mathematisch begabt. Und so kam es dann ja auch später, dass sie sich dann vor allem auch die Statistiken mal anschaute, ne? Und aus denen etwas rauslas und, ja, und begann, so Daten zu sammeln. Und genau,
also krass. Die hatte. Weißt du, was auch echt krass ist?
Dass, dein Hund schnarcht schon wieder.
Entschuldigung, ja, Nala. Nala will Aufmerksamkeit.
Ja, genau.
Hier gibt es noch einen Hinweis darauf, dass damals zum Beispiel tatsächlich viele der Schwestern alkoholisiert diesen Dienst gemacht hatten. Das war gängige Praxis, den Pflegekräften dann auch eher alkoholische Getränke zu geben. Und Schwestern, die nachts arbeiteten, haben auch häufig die sexuellen Wünsche ihrer Patienten erfüllt. Deswegen stand dieser Beruf auch in der Nähe der Prostitution. Und dann kann man natürlich noch mal mehr nachvollziehen, warum die Eltern halt strikt dagegen waren, dass Florence sich für ausgerechnet diesen Pflegeberuf interessierte, ne? Oder absolut. Pflege interessierte.
Sie hat, interessanterweise, sie hat ja dann auch die Nightingale School of Nursing ins Leben gerufen. Das war dann viel später. Und viele von diesen Pflegeschwestern hatten Syphilis. Also das
krass.
Also STD. Ja. Und da kam das ja. Da sagten die Eltern, nee, komm nicht in Frage. Und das haben die relativ lange durchgezogen, bis Florence richtig depressiv wurde. Und dann hat der Vater irgendwann gesagt, okay, in Gottes Namen, ne, wahrlich in Gottes Namen, weil sie fühlte sich von Gott berufen. Das war so ihr innigster Wunsch. Gott hat mir gesagt, ich soll das machen. Und hat er dann gesagt, mach, komm. Und dann haben die sie nach Deutschland geschickt, und zwar nach Düsseldorf, in die Diakonissenanstalt. Wir hatten das Wort Diakonissen.
Ja, hatten wir letzte Woche.
Mal, genau.
Ja.
Kaiserswerth. Und da hat sie eben die ganzen Grundlagen gelernt, die es eben bedarf, so des Pflegewesens, auch Hygiene, Abläufe eines Krankenhauses und so organisatorische Dinge dahinter. Und da hat sie ihre in Anführungsstrichen Grundausbildung gelernt und ist dann 1853 zurück nach London, um dort an einem Krankenhaus, einem Frauenkrankenhaus zu arbeiten, Harley Street Hospital.
In London, das. Ne?
Genau. Mhm. Und hat sich also wirklich komplett da reingekniet und geackert und geschuftet und gemacht. Und der Vater war dann wirklich auch so, wirklich voller Anerkennung und auch stolz für seine Tochter und hat dann sozusagen auch seinen Frieden mit ihrer Entscheidung gemacht. Dann bricht im Jahr 1853 der Krimkrieg aus. Das war ein militärischer Konflikt zwischen Russland einerseits und dem Osmanischen Reich sowie dessen Verbündeten, zu denen eben auch Großbritannien gehörte, unter anderem aber auch Frankreich. Und der ging bis 56 und da hat man dann, es heißt hier so an einer Stelle, sie hätte es wirklich schön haben können, ne? Sie kommt zurück und kann dann irgendwie ihrem Beruf nachgehen und hat aber, ne, also sie hätte Dinnerpartys schmeißen können und ist dann aber ausgerechnet an den Bosporus gezogen, einen der, wie es hier heißt, finstersten Orte des Krimkrieges. Hier sammelte sie dann praktische Erfahrung, um es mal etwas lapidar auszudrücken, und ist dann dort dem Militär zu Hilfe gesprungen. Und zwar hat sie da, glaube ich, wer war das denn noch? Also sie wurde entsandt, genau.
Genau, sie hat ja erstmal so eine private Hilfsaktion geplant, ne? Ja. Weil sie dann diese Berichte über die mangelnde Versorgung von diesem Thomas Chinnery, glaube ich, gelesen hat oder bekommen hatte. Mhm. Genau, und sich dann halt stark gemacht hat.
Der Kriegsminister Sidney Herbert hat, wie es heißt, seine Freundin dahin geschickt. Also der hat schon mitgekriegt, die Florence versucht hier so ein bisschen das Pflegewesen in Großbritannien auf Vordermann zu bringen. Und hat dann gesagt, die hat wohl offensichtlich da auch in bestimmten Runden das Wort erhoben und hat immer gesagt, wir müssen das so und so machen. Und dann hat er gesagt, dich schicke ich da hin, weil du hast irgendwie Ahnung davon und hygienisch, da hast du auch irgendwie, und du bist organisatorisch gut, kannst du da nicht mal unseren Soldaten zu Hilfe eilen? Und das, was sie dort angefunden hat, war die reinste Katastrophe, ne? Also das waren die schlimmsten Zustände. Es gab auch dann anlässlich ihres Geburtstags in diesem Jahr auch nochmal wieder einen Spiegelartikel dazu. Und da heißt es dann, im Hof türmten sich Müllberge und Tierkadaver, durch die Gänge läuft eine knöcheltiefe Brühe aus Fäkalien und Abwasser. Dicht gedrängt liegen in den Krankenzimmer stöhnende, ausgehungerte Soldaten auf Strohmatten, fiebrig von Ungeziefer übersät, mit zerschossenen Gliedmaßen und verkrusteten Verbänden. Ich glaube, das sagt schon...
Ekelhaft.
Genau. Und da hat, das war für sie wirklich so, oh geil, hier kann ich aufräumen. Natürlich auch unter unfassbaren körperlichen Anstrengungen mit ihrem Team und hat da wirklich dafür gesorgt, dass zunächst einmal waren dann die Kommandierenden vor Ort so, was will die Frau hier so? Typisch, warum sollten wir uns von der Frau sagen, wo es lang geht, aber die Soldaten haben sie halt vergöttert. Und da kam auch so, also es gibt sie ist bekannt geworden als The Lady with the Lamp, die Frau mit der Lampe, die dann nachts durch die Gänge gegangen ist und einfach mal eine Hand auf eine Schulter gelegt hat, denen zugehört hat und gesagt hat, es wird alles gut. Also die Hinwendung auch zu dem Menschen, der da zum Teil auch vor sich hin vegetiert oder auch sterben muss, einfach unter diesen Voraussetzungen. So. Und das ist dann...
Ja, also die eigentlich war sie ja damit beschäftigt, erstmal so diese grundlegenden, die Organisation des grundlegenden, ja, heutzutage Krankenhausbetriebs zu schaffen.
Genau. Ja. Einfach Regeln einzuführen, ne? Also in Scutari war das da, wo sie war, und da leistete sie, wie es auch in dem Artikel dann auch heißt, zweifels ohne Großes. In kürzester Zeit brachte sie die Wäscherei wieder in Gang, sorgte für Hygiene, frische Luft, gesunde Ernährung für die Soldaten. Das war so auch so eins ihrer, ne, was heute zum modernen Pflegewesen dazugehört. Da hat sie da vor Ort auch richtig dann aufgeräumt und auch dafür gesorgt, dass die Sterblichkeit sich extrem verbessert hat. Ich habe auch irgendwo eine Zahl gelesen, aber bevor ich jetzt, von 40 auf 2% gesunken. Also das,
krass.
Das war schon nicht schlecht.
Und auch es war auch eine Herausforderung, passende Schwestern zu finden, ne? Wenn ich das noch recht erinnere.
Genau, die war, nach ihrer Rückkehr hat sie dann beschlossen, okay, das scheint ja da ganz gut funktioniert zu haben, und man hat sie, ne, auch als sie zurückkam, sie war wirklich als Heldin so, ne? Was du da geleistet hat, auch wirklich mit dieser Zuwendung, mit dieser liebevollen und herzlichen Art, auch das ist das eine, ne? Und das andere ist halt, diese hygienischen Zustände und auch diese Organisation vor Ort so wieder auf Zack zu bringen, dass die Leute sagen, also irgendwas scheint die Frau ja richtig zu machen, ne? Das heißt hier auch aus dem Wikipedia-Eintrag, dass sie damals noch gar nicht so sehr viel von Bakterien und Viren wissen konnte. Sie hat sich an die Miasmentheorie gehalten. Und das ist so, da sagt man, dass die Krankheiten durch giftige Dämpfe aus Erde und Luft entstehen. Und deswegen hat die da auch immer schön gelüftet.
Spannend.
Und genau, kann man dann auch nochmal nachlesen. Sie ist zurückgekommen und hat sich in der Zeit angesteckt mit einem Virus, den sage ich euch gleich, aber war dann immer mal wieder davon so geschwächt und gebeutelt, dass sie mehr oder weniger vom Bett aus oder vielfach von zu Hause aus gearbeitet hat, und das hat auch ihre Art zu arbeiten sehr beeinflusst, nämlich auch die Hinwendung dann zu Statistik und den Zahlen. Und dann, man kann sich das so vorstellen, also du hast wie so ein Kuchenstück, und dieses Kuchenstück, also ein runder Kuchen, und diese Kuchenstücke sind aber unterschiedlich groß. Die haben einen inneren, einen mittleren und einen äußeren Kreis. Zum Beispiel kannst du dann sagen...
du bist jetzt bei ihrer Statistik, ne? Oder worauf beziehen sich diese Kuchenstücke?
Ja, okay. Sorry. Und diese Kuchenstücke sind unterschiedlich groß. Das heißt, die ragen dann manchmal aus dieser üblichen Kreisform raus. Ne? Zum Beispiel kann man sagen, dieses eine Kuchenstück zeigt das Jahr 1855 an und die Sterblichkeitsrate aus 1855. Und wenn die Sterblichkeitsrate in 1855 besonders groß ist, ragt dieses Kuchenstück natürlich besonders raus, weil das zeigt an, wie viele Menschen gestorben sind. Und dann teilt sie dieses Kuchenstück, also die vordere Spitze und hinten den Rand, nochmal ein in, woran die Leute da gestorben sind. Und das heißt, du kannst auf einen Blick sehen, in welchem Jahr am meisten Leute gestorben sind und woran sie gestorben sind. Dieses Modell, was sie entwickelt hat, heißt, oder dieses Diagramm, dieses Kuchendiagramm heißt Polar Area Diagramm. Genau, da kann man mit dessen Hilfe sie die Todesursachen während des Krimkrieges darstellt. Also auch mal ganz interessant. So, dann zurück. Sie wird sozusagen auch so ein bisschen zur Beraterin oder zur Expertin dafür, wie man Krankenhäuser aufbaut. Sie hat dann selber auch die Nightingale School of Nursing gegründet, hat auch in Britisch-Indien da als Beraterin fungiert, die hat Reformen für die Armenfürsorge, das hängt ja auch alles so damit zusammen, ne, durchgebracht und hat einfach wahnsinnig viel in England getan, um diesen Beruf erstens mehr Professionalität da reinzubringen. Erstens und damit auch mehr Ansehen, ne? Und ihn dichter rangerückt an den Arztberuf, ne? Und das ist sozusagen, es ist eine eigene Kunst, die muss man lernen. Das ist jetzt nicht einfach so hier, da ist jemand und da mit einem nassen Lappen und wasch den mal, sondern es geht um Prinzipien der Pflege einerseits, der zu dem Menschen gehört, und dann aber, wie man das drumherum organisiert im Krankenhaus. Das war so, da war sie die absolute Expertin, und das, wie gesagt, viele Jahre aus ihrem Bett heraus. Ich habe so viele Sachen jetzt in diesem, aus diesem
man
Leben
kann, es ist halt wahnsinnig gar nicht, viel, ne? Ja. Also den einen Aspekt fand ich noch total spannend. Sie gilt ja eigentlich als eine oder die Petition vom 1. Januar 1870 zur Abschaffung der Contagious Diseases Acts, die hat sie ja zusammen mit anderen 135 Frauen unterschrieben gehabt. Auch einmal, also da geht es so ein bisschen darum, also es ist das Gründungsdokument des modernen Feminismus, und wandte sich gegen eine Kriminalisierung von Prostituierten, während ihre Kunden unbehelligt blieben. Also Anlass war, dass die hohe Zahl an britischen Soldaten, die an Geschlechtskrankheiten litten, sollte halt reduziert werden. Ja. Und dieses Gründungsdokument des modernen Feminismus, da hat sie wenig mit zu tun. Sie fand auch so, ja gut, ja, man sollte das Wahlrecht für Frauen befürworten. Aber ihr ging es halt hauptsächlich immer um die Gesundheitsfürsorge und hatte dann auch gesagt, es wäre schlauer und eine effektivere Maßnahme aus ihrer Sicht, die Schaffung von Quartieren für verheiratete Soldaten und Aufenthaltsräumen, die den Soldaten dann die Möglichkeit auch gibt, außerhalb des Vergnügungsviertels Zeit zu verbringen. Und ja. Sie hat dann gesagt, naja Mensch, es gibt auch dieses Fifth Dragon Guards, einem Kavalierregiment, das über solche Einrichtungen verfügt und eine deutlich geringere Fallzahl an Geschlechtskrankheiten nämlich aufweist oder aufwies, ist ja Vergangenheit. Ja. Genau, und das fand ich auch nochmal interessant, weil die viel ja auch irgendwo mit der Frauenemanzipation in Verbindung gebracht wird, und dass sie selber aber gar nicht so die Verfechterung der Emanzipation der Frau war,
gar nicht.
Sondern nee,
eher, also da war sie eher skeptisch gegenüber, ne? Und es heißt auch an einer Stelle, dass die begründet war aus der Enttäuschung, dass sie nur wenige Frauen der Mittelschicht für die Krankenpflege begeistern konnte. Woher das jetzt kommt, ne? Also sie hat auch Ärzte sollten lieber Männer sein, das war so ihr Ding. Und die Pflege gehörte der Frau. Und aus heutiger Sicht natürlich ist es immer noch so, dass es mehr Krankenschwestern gibt.
Wobei
als,
sie ja
als
auch
Pfleger
eine Freundin hatte, Elizabeth Blackwell, die eine der ersten Ärztinnen mit Hochschulabschluss war.
Genau, also das später im höheren Alter ist sie da wieder so ein bisschen, na gut, okay, Frauen dürfen das auch. Also so wie ich das jetzt quer gelesen habe, hat sich das dann so ein bisschen aufgeweicht. Aber am Anfang war sie da schon sehr
Man hat ihr
eher
ja am
skeptisch
Anfang
dieser
auch echt
Bewegung gegenüber.
Häufig aufgrund der Glaubensrichtung die Zusammenarbeit verweigert. Also auch sie hat dann ja angefordert, sie will 20 Pflegerinnen oder Krankenschwestern mitnehmen beim Krimkrieg, und hat aber, ich glaube, irgendwie nur 14 zusammengekriegt oder so, weil man ihr häufig die Zusammenarbeit verwehrt hat. Aber ich glaube, das ist, muss man wahrscheinlich, liebe Hörerin, bitte recherchiert es nach und Hörer. Aber ich glaube, dass das aufgrund der Glaubensrichtlinien immer ein bisschen kollidierte. Ich finde diese Frau wahnsinnig spannend, und sie hat echt das Gesundheitssystem revolutioniert. Und Hammer, dass sie als Vorreiterin der visuellen Statistik gilt. Klasse Frau.
Absolut. Also wie gesagt, schaut euch bitte nochmal an, was ihr über diese Frau findet, auch kleinere, größere Videos. Es ist unglaublich, ne? Und alleine, also ich, ne, das ist immer so ein Gradmesser. Je länger der Wikipedia-Eintrag, desto intensiver hat man sich mit jemandem beschäftigt, und desto größer scheint der Einfluss auf die Welt und gewesen zu sein, so, ne? Sie ist am 13. August, also eine Tausendsasserin, gibt es eigentlich eine weibliche Form. sie ist 1910, also sie ist doch verhältnismäßig alt geworden, ist sie
90.
Im Schlaf gestorben, genau. Und man wollte ihr ein offizielles Nationalbegräbnis zukommen lassen in Westminster Abbey. Aber das hat sie abgelehnt und wurde wunschgemäß in Familiengrab bestattet. Also bis zum Schluss eine dazu auch noch bescheidene Frau, die wirklich ganz Großes geleistet hat. Und sie liegt auf einem Friedhof in Wellow. Das ist irgendwo in der englischen Provinz.
Ja, danke, dass soweit. Du uns diese Frau, ja, danke, dass, also danke an Dani und an dich, an die Familie Jakob, die diese wunderbare Frau sichtbar gemacht haben.
Ja, wir haben einige, also ich habe sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits einige Menschen in der Pflege und in, also Ärztinnen und Ärzte. Und deswegen war mir das jetzt auch ein besonderes Bedürfnis. Und ich danke auch nochmal allen da draußen, die sich der Pflege verschrieben haben. Es ist ein toller Beruf, nicht nur, also auch medizinisches Personal im Allgemeinen und besonders in diesen Zeiten und darüber hinaus hoffentlich dem höheres Ansehen und eine entsprechende Bezahlung zukommen sollte. So, kleiner Appell.
Super.
Kim, was machen wir nächste Woche? Was machen wir nächstes Mal?
Nächste Woche haben wir deinen Bruder am Start, der habe so viele tolle Diskussionen geführt aufgrund unseres Lore-Interviews, dass ich auch Daniels Wunsch, nämlich der sagt, ja, aber es sind ja nicht alle Männer Alpha-Tiere. Und gestern hat eine Freundin auch noch zu mir gesagt, die Selbstmordrate der 20-jährigen Jungs ist relativ hoch, weil sie dann halt sozusagen nicht mithalten können. Und da fand ich das total spannend, deinen Bruder mal zu Wort kommen zu lassen, der sagt, hey, ich kenne das auch, ich bin halt eher der schüchteren Natur und habe auch mit ganz vielen Problemen zu kämpfen. Und genau das wollen wir dann in der nächsten Interviewrunde mit deinem Bruder. Schön, dass ich dir das so aufs Brot schmiere, was ich so mit deinem Bruder
Ja, ich bin ja auch dabei. Ich helfe ihm ja ein bisschen. Ich stehe ihm zur Seite und ja, er hatte schon Angst. Oh Gott, muss ich da jetzt sehr viel von mir erzählen? Ich so, du musst gar nichts, Daniel. Du sagst das, was du sagen möchtest und genau. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und glaube, er hat da auch Tolles zu erzählen und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zur Folge 50.
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.